Hallo und willkommen bei Literamour, dem deutsch-französischen Literaturpodcast von Sigrid Brinkmann
und Clarisse Cusset. Heute schauen wir uns genauer an, welchen Platz Berlin, genauer das neue Berlin, in der französischen Gegenwartsliteratur einnimmt. Dorothee Risse und Margarete Zimmermann haben Texte über die Wahrnehmung der Stadt nach dem Mauerfall für eine Anthologie zusammengestellt und ihr den Titel »Berlin bewegt sich schneller, als ich schreibe« gegeben. Dorothee Risse ist Romanistin und unterrichtet an der Freien Universität Berlin. Margarete Zimmermann ist emeritierte Professorin. Sie hat viele Jahre das Frankreich-Zentrum in Berlin geleitet und hat für ihre Verdienste den Orden eines Chevalier de la Légion d'honneur erhalten. Zu den Autoren und Autorinnen der Anthologie zählen unter anderem Cécile Weißbrot, Marie Ndiaye, Edgar Morin, Claude Lanzmann, Christian Prigent, Patrick Modiano, Anaëlle Vanel und Hélène Besançon. In der Vergangenheit hat man sich in Frankreich für das, was seinerzeit die Hauptstadt Preußens war, nicht sonderlich interessiert. Honoré de Balzac und Madame de Staël haben sich wenig schmeichelhaft über Berlin ausgelassen. Henri Bell, der den Namen des kleinen brandenburgischen Provinzstädtchens Stendal für sich als Schriftstellerpseudonym wählte, trat 1806 in Napoleons Armee ein und beschrieb deren Einzug in Berlin. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war Berlin nicht gerade ein Lieblingsziel französischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen.
Die Situation ändert sich, als in den 20er Jahren plötzlich alles für Berlin schwärmt, als soziale Konventionen aufgebrochen werden, das Kulturleben aufblüht und zu einem echten Experimentierfeld wird. Plötzlich wird Berlin interessant für französische Schriftsteller und Journalisten. Dieser Anziehung hat Margarete Zimmermann in einer früheren Anthologie nachgespürt. Der Titel zitiert eine Bemerkung Roger Martin Dugars: »Ach, wie gut schmeckt mir Berlin«.
Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus nimmt das Interesse der Schriftsteller an Berlin radikal ab. Ausnahmen gibt es natürlich. Pierre Drieux-La Rochelle begeisterte sich für das Regime. Nach dem Zweiten Weltkrieg besuchen Autoren und Autorinnen Berlin eher sporadisch. Aber der Fall der Mauer ändert dann alles. Die Anthologie »Berlin bewegt sich schneller, als ich schreibe« zeugt von der neuen Liebe französischer Autoren und Autorinnen für die Stadt, die dann wieder Deutschlands Hauptstadt werden sollte.
Clarisse hat Margarete Zimmermann besucht, um mehr zu erfahren über das, was Pierre Assouline als Verberlinisierung der Gegenwart als Literatur beschrieben hat.
Bonjour, Frau Zimmermann. Wie ist dann die Idee entstanden, eine Anthologie zu machen und wie sind Sie denn vorgegangen? Welche Kriterien haben Sie dann angewandt, um dann die Auswahl zu treffen?
Ja, es war erstmal die Überraschung oder die Freude zu sehen, dass diese Stadt in einer interessanten Weise literarisch produktiv wird. Die Textauswahl war kein sehr systematischer Vorgang, weil ich lebe selbst ja zwischen Berlin und Paris und jeder Gang in eine französische Buchhandlung, meist in Paris, war natürlich auch immer die Suche. Zum Beispiel habe ich also den Roman von Julien Santoni, Berlin Trafic, stach mir in Paris in einer Buchhandlung ins Auge und er kam damit in die engere Auswahl. Einige Texte kamen dann auch über Freunde, die von unserem Interesse wussten und dem erstmal noch sehr vagen Projekt, diese Anthologie zu machen. Dann kam auch noch hinzu, das war sehr bereichernd und inspirierend, ein Seminar mit Studenten und Studentinnen der Freien Universität, die zum Teil auch erste Vorlagen für Übersetzungen geliefert haben. Und das war auch besonders schön, weil es ja bei den Autoren und Autorinnen dieser Texte über Berlin gibt es ja auch verschiedene Generationen und da kann natürlich eine 25-Jährige vielleicht besser den Sound des Romans gerade von Julien Santoni treffen, als das meiner Mitstreiterin Dorothee Risse oder mir gelungen wäre. Und das war in dem Fall auch ein ausgesprochener Glücksfall. Das war Mona Böhren, die es geschafft hat, sehr überzeugend und auf Anhieb so den Sound sozusagen von Berlin Trafic in ein Deutsch, ein sehr witziges, umgangssprachliches, sehr schönes Deutsch, was diesem Roman gerecht wird und der Sprache von Santoni gerecht wird, zu übertragen. Ja, es ist also auch ein Spiel der Zufälle. Dann reflektiert oder spiegelt die Anthologie eben Begegnungen und Freundschaften wieder. Und natürlich auch im Laufe der Zeit ein gesteigertes Interesse an dem Thema, was dann auch geschürt wurde durch Publikationen. Also in Frankreich im Nouvel Observateur gab es zum Beispiel einen Artikel, in dem spekuliert wurde darüber, ob dieses Thema nun wirklich ein ganz wichtiges Thema der französischen Gegenwartsliteratur werden könnte und sogar die Frage gestellt wurde, ob Berlin nicht ebenso kreativ sei wie in den 40er Jahren Saint-Germain-des-Prés. Und in einem anderen Zusammenhang hat der Schriftsteller und Journalist Pierre Assouline sogar von einer verberlinisierten Gegenwartsliteratur gesprochen, von einer Literatur contemporaine en berlinisée.
Da haben Sie eben festgestellt, da sind eben viele französische Autoren nach Berlin gekommen. Sie hatten dann einen Korpus. Und dann, was waren die Kriterien, nach denen Sie die Texte ausgesucht haben?
Ja, also dieses Korpus war auch immer in Bewegung. Das ist eben auch ganz interessant, genau wie diese Stadt oder der Gegenstand ja einer ist, der sich ständig bewegt, was ihn ja auch reizvoll macht. Ja, die Kriterien, wir haben das nicht so systematisch gemacht, dass wir eine Kriterienliste hatten und Kreuze gemacht haben. Es war natürlich erstmal das Vergnügen am Text, le plaisir du texte, ob uns die Texte gefielen oder nicht. Und sie gefielen überwiegend deswegen und kamen in die engere Auswahl, wenn sie einen anderen Blick als den von Berlinern oder zugereisten Berlinern, wie es die Mitherausgeberin Dorothee Risse und ich waren, sind. Also wenn uns nicht einfach Sachverhalte abgespult wurden, was weiß ich, Veränderungen des Potsdamer Platzes oder solche Dinge. Einige Texte, das hat uns dann natürlich besonders gefallen, als Literaturwissenschaftlerinnen, die wir ja auch sind, hatten eine hohe stilistische Qualität. Das sind meinetwegen die Texte von Cissé Weisbrot, von Christian Prigent, von Santoni. Andere sind eher journalistischer Art, sind aber auch über den Erfahrungshintergrund des Autors, also meinetwegen in dem Fall von Edgar Morin, in dessen Leben und in dessen Erinnerung sich die Berlins von 1945 bis 2013 überlagern und er daraus eben diesen kleinen, sehr schönen Text schafft, Mes Berlins, also meine Berlins von 1945 bis 2013. Dieser Text, der auch eine Liebeserklärung an das sich wandelnde Berlin ist und das von einem Autor, das auch nur am Rande gesagt, der zu den Verfolgten des Nationalsozialismus gehörte, der aber betont, dass seine Liebe zu Berlin eine unverbrüchliche sei und all die Zeiten und die politischen Umstände überdauert habe.
Julien Santoni ist der Autor des Romans Berlin Trafic. Wir hören einen Auszug. Ich stehe vor einem Bunker, sehe auf den Plan, hole meinen Stadtführer raus, lese die Inschrift auf der Fassade. Kein Zweifel, das ist der liebliche Raum der Musen, den sie da hinbetoniert haben. Stil Mausoleum. Es könnte ein Denkmal für die Deportierten sein, aber nein, es ist die Oper. Die Architekten müssen sich richtig ins Zeug gelegt haben, um derartige Scheußlichkeiten zu entwerfen. Und all diese blau und gelb umhüllten Würfel. Es ist nicht heruntergekommen, es ist noch nicht einmal baufällig, es ist einfach nur unglaublich. Ich kann gar nicht fassen, wie hässlich es ist. Man muss verdammt tapfer sein, um da drin zu leben. Ich frage mich, ob es das Richtige war, die Segel nach Berlin gesetzt zu haben, in diese 60er-Pisse. Aber mein kleiner Salf, sage ich mir, du bist nie zufrieden. Du hattest die Schnauze voll von Paris und seinem Glasramsch. Du bist in der Anmut und dem Wohlgeformten erstickt. Vergiss nicht, vor nicht allzu langer Zeit wolltest du noch alles abfackeln. Vom Invalidendom bis zum Canal Saint-Martin, die Katakomben und diese ganze Palimpseststadt. Na also, jetzt müsstest du eigentlich zufrieden sein. Da hast du's. Massenhaft städtische Brache, eine verdammt hässliche Stadt dazu, du wirst frei atmen können. Es lässt auch gar keine andere Wahl. Hier muss man sich ein Leben erfinden. Man kann sich nicht von der Milde des Klimas oder dem Lächeln der Landschaft umschmeicheln lassen.
Und dann haben Sie den Korpus praktisch unterteilt in so fünf Kapitel. weil es Themen oder Topoi gibt, die da bei den französischen Autoren eine große Rolle spielen. Wie ist denn diese Organisation des Textes entstanden?
Es ist immer ein Ensemble, auch ein Ensemble von Stimmen in den verschiedenen Texten, aber es gibt immer dominante Themen und nach diesen dominanten Themen, die zum Teil auch Topoi sind, der älteren Berlin-Literatur haben wir unsere Texte geordnet, also wie zum Beispiel dieses Ankommen und das Ankommen mit dem bei den Franzosen beliebtesten Verkehrsmittel. Die kommen nicht mit dem Flugzeug an, kommen auch selten mit dem Privatauto an, sondern sie kommen mit dem Zug an und vor allem mit dem berühmten Nachtzug Paris-Berlin, in dem auch wohl zum Teil lebenslange Freundschaften entstanden sind und auf jeden Fall in dem viele schöne Gespräche stattgefunden haben. Und das alles ist ja jetzt leider verloren gegangen und wir hoffen alle, dass das wiederkommt. Und ja, wir fanden es dann, es ist sicher auch so ein bisschen deutsch und systematisch, dieses große Ensemble, was in verschiedene Richtungen vielleicht auch etwas ausuferte oder meanderte, das nicht in ein Korsett zu legen, aber da bestimmte erkennbare, wiederkehrende Themen durch diese Gliederung deutlich zu machen und zugleich auch deutlich zu machen, dass meinetwegen so etwas wie Ankommen und Bleiben oder Straßenhäuser und Plätze, dass das aus sehr unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden kann und zu ganz unterschiedlichen Texten auch führen kann. Also meinetwegen unsere Schweizer Autorin Hélène Besançon, die fast wahnsinnig wird, weil Berlin nie so bleibt, wie es ist, sondern sie war dann eine Zeit lang nicht in Berlin, dann kommt sie wieder, dann ist wieder ein Straßenname, vor allem im Osten verschwunden, es ist eine neue Baugrube, in diese Baugrube ist ein Haus gefallen, Straßenzüge fehlen, ihr Orientierungspunkte, die sie vorher hatten. Das ist ein, vielleicht etwas, manche Leute haben ihn als etwas spröde empfunden. Ich mag ihn sehr, also immer wieder diese Verwunderung und auch immer wieder dieser Versuch von ihr, mit dem Text sozusagen Ordnung in Berlin zu schaffen. Und es misslingt ihr immer und sie nimmt aber auch natürlich diese Niederlagen auch gern an. Und ja, also wie gesagt, diese Straßenthematik generiert ganz unterschiedliche Texte und Schreibweisen, wie bei Michel Metaille, eine aufregende Expedition, die diese Autorin unternimmt, die sich einfach vornimmt, ich gehe aus von dem Toponym Berliner Straße, was in Berlin, ich weiß nicht wie viel, 30 Mal, 40 Mal existiert. Und sie geht jeder dieser Berliner Straßen nach, sich zunächst auch erstmal wundernd, dass es überhaupt solche Straßen gibt in einer Kapitale, weil das in Paris inexistent ist, völlig undenkbar wäre. Und dann begibt sie sich eben auf eine Expedition, die sie von Wilmersdorf nach Buchholz, nach Pankow und wohin auch immer, nach Weißensee führt und immer eben mit dem Fragezeichen endet, wo ist eigentlich Berlin? Und sie findet natürlich, das Berlin findet sie nirgendwo, sondern sie findet immer wieder dieses auf eine sehr interessante Weise polyzentrische Ensemble von ehemals ja auch Gemeinden bis in die 20er Jahre, von autonomen Gemeinden, das sich jetzt unter dem Etikett Berlin zusammenfindet und das immer wieder Berliner Straßen kreiert hat, die die Hoffnung wachsen lassen, irgendwo irgendeine dieser Berliner Straßen führte in ein imaginäres Zentrum. Das ist übrigens auch eine Frage, die viele ausländische Besucher umtreibt. Ich kenne das auch von Italienern, die oft ausrufen, ma dove è il centro? Und diese Suche nach einem Zentrum in Berlin kann eigentlich nur scheitern. Das zu Michel Metaille.
Michel Metaille, von einer Berliner Straße zur anderen, eine Expedition. Zehlendorf, Berliner Straße. Niemals hatte ich so sehr das Gefühl, ein Buch zu öffnen, wenn ich durch die Stadt laufe. Nicht eine Seite nach der anderen. Hier bin ich mitten auf einer breiten, eichengesäumten Allee. Ich laufe am Fals, zwischen den Seiten. Das Panorama spielt sich an den Rändern ab, aber nichts, was dort geschieht, bedeutet etwas. Ich schaffe es sogar, den Autoverkehr auszublenden, der mir so oft die Stadt verdirbt. In meinem Gesichtsfeld fixiere ich nur die zwei Eichenreihen, die sich wegen des Blickwinkels berühren. Ich habe die Sonne im Rücken. Ein überlanger Schatten geht mir voran. Trockene Eicheln platzen unter den Füßen. Andere haben gekeimt, sind rot gefärbt. Der Klee, der Löwenzahn, der abgestufte Amselgesang und dieser schwarz-beige freche Rabe, der sich nicht aufscheuchen lässt. Ich fixiere stur den Horizont. Diese eindrucksvolle Allee muss doch einmal nach Berlin führen. Wonach sieht wohl die Stadt aus unter einem Schäfchenwolkenhimmel? An der Kreuzung Thielallee, Dahlemer Weg, ändert die Straße ihren Namen. Unter den Eichen. Hinter mir zeigt ein Schild den Anfang von Zehlendorf. Vor mir Richtung Schöneberg und Steglitz. Rechts nach Teltow für Lastwagen gesperrte Strecke. Links nach Dahlem. Und Berlin? Immer noch nirgendwo. Das war ein Auszug aus Berliner Straße von Michel Metaille. Dorothee Risse und Margarete Zimmermann haben den Text für ihre Anthologie »Berlin bewegt sich schneller, als ich schreibe« ausgewählt.
Auffallend auch bei dem Buch ist, dass es nicht nur Texte gibt, sondern auch eine sehr schöne Auswahl an Fotografien. Und da möchte ich Sie gerne fragen, wie diese Auswahl zustande gekommen ist.
Ja, da würde ich erstmal ein großes Dankeschön an den Verleger Wolfram Burkhardt ausdrücken wollen, der uns eine Fülle von Material zur Auswahl gestellt hat. Wir wollten auf keinen Fall ein banales Bildprogramm und wir wollten auf keinen Fall, das waren von uns die Vorgaben, eine Auflösung 1:1, also hier ein Text über Prenzlauer Berg oder Hackesche Märkte und dann ein Foto vom Hackeschen Markt oder von den Hackeschen Höfen oder vom Alexanderplatz oder ähnliches. Sollte eine Bildstrecke sein, die ihre eigenen Wege geht, die einen eigenen Diskurs aufmacht. Der Weg sollte nicht a priori in großer Distanz oder in etwas krampfhafter Distanz sich von den Texten bewegen, sondern auch eine bewegliche Linie sein, die manchmal sich den Texten etwas zuneigt. Also wenn zum Beispiel von den Schrecken und den Schatten der Geschichte die Rede war, dann kann man da natürlich gut das Bild zuordnen. Ein Foto, dass das Olympiastadion zeigt oder ein Teil des Olympiastadions in dieser Größenwahnarchitektur und eine kleine Menschenfigur oder zwei, die sich verlieren. Es herrscht eine gewisse Grisaille vor, es sind ja auch Schwarz-Weiß-Abbildungen, die aber auch ganz gut zu Berliner Stimmung passen. Ich glaube, auch die Stadträume werden auf verschiedene Arten sehr gut repräsentiert und auch so die kuriosen Ecken, also die etwas ältere Dame, die vor Klärchens Ballhaus entlang läuft oder vielleicht auch eher entlang schlurft. Das ist kein Thema, was in einem der Texte vorkam, aber eben auch diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die verschiedenen Zeiträume, die sich in dieser Stadt, dieser Zeiträume des 20. Jahrhunderts, die sich in dieser Stadt wie kaum einer anderen aufeinanderlegen und übereinander stapeln und auch eben in ihren schmerzhaften Phasen immer wieder sichtbar werden und hoffentlich auch von der künftigen Architektur nicht so übermalt werden oder überbaut werden, dass Berlin irgendwann mal wie Düsseldorf aussehen wird.
Kitz Hilaire war 22, als sie 1984 von Valence nach Kreuzberg zog und am liebsten als Rocksängerin Karriere gemacht hätte. Der Kiez war ihre exterritoriale Oase und bis zum Mauerfall die Welt schlechthin. 1990 verließ sie die Stadt und kam nie wieder zurück. Im selben Jahr veröffentlichte sie den Roman Berlin, letzte Vorstellung, Abschied von Kreuzberg. Hier ein Auszug. In Kreuzberg vergisst man, dass anderswo etwas anderes existiert, dass es anderswo die Natur, die normalen Leute gibt. Man hört sogar auf, in die anderen Viertel der Stadt zu gehen. Zuletzt glaubt man, unsere Normalität sei die allumfassende. Man verliert das Gefühl für die Außenwelt, für das Jenseits der Mauer. Man vergisst alles andere, die Welt um die Insel herum. Man glaubt nicht mehr daran. Man denkt nicht einmal an sie. Wir sind behütet. Um zu uns zu gelangen, muss man Grenzposten überwinden, Kontrollen über sich ergehen lassen, Ostdeutschland durchqueren. Nichts Einfaches, nichts Natürliches. eine Mauer, Stacheldraht. Wir sind in einem befestigten Schloss, umringt von Gräben voller Krokodile. Um nach Berlin hineinzukommen, muss man die Zugbrücke benutzen. Nichts kann uns hier erreichen. Wir fühlen uns wohl, in Sicherheit. Wir glaubten es. Wir glaubten daran vor dem Bruch, dem Riss, der offenen Bresche, der inneren Blutung. Wir vergaßen alles. Wir waren außerhalb der Welt.
Gibt es die Überlegung, eine französische Ausgabe zu machen?
Ja, das wäre ein Traum, aber wir müssen natürlich einen Verlag finden, eine Verlegerin oder einen Verleger, die das Risiko auf sich nehmen. Eine Anthologie ist natürlich vom Kommerziellen her immer schwieriger ans Publikum zu bringen als ein in sich geschlossener Text. Und es gibt ja auch einige Berlin-Anthologien, also die letzte ist in der Sammlung Bouquin bei Lafont. Das wäre eigentlich keine Konkurrenz und ich könnte mir vorstellen, dass gerade wegen des intensiven Interesses an Berlin, nicht nur touristischer Art, sondern es gibt ja auch zahlreiche jüngere Familien, die sich für Berlin entscheiden und man sieht dann ja auch zum Teil dann die Älteren, die Großeltern oder Eltern auf Besuch in Berlin und mit weit geöffneten Augen durch die Stadt gehen. Und ich meine immer, das ist vielleicht eine etwas kühne Hypothese, aber ich glaube schon, dass die Franzosen eben eine besondere Sensibilität für die Stadt, für die Stadt Berlin haben, aus verschiedenen Gründen, insofern als sie mit einer sehr interessanten Stadtliteratur eigentlich seit dem Mittelalter aufgewachsen sind, mit Höhepunkten wie Victor Hugo, Notre-Dame de Paris oder eben auch Louis-Ferdinand Céline und vielen anderen, Paul Morand, Proust natürlich auch. Und ich glaube, sie haben ein besonderes geschärftes Organ und sind besonders begabte Flaneure und Flaneusen, die übrigens auch, das ist auch eine Eigenschaft, eine besondere Eigenschaft der Besucher und Besucherinnen aus Frankreich, dass sie in großem Maße Berlin zu Fuß erkunden. Etwa 80% der Blicke, die wir in dieser Anthologie eingefangen haben, sind die Blicke von Fußgängern, die sich auf diese Weise durch Berlin bewegen. Also die öffentlichen Verkehrsmittel spielen eine relativ geringe Rolle. Das Fahrrad in einigen Fällen bei Christian Prigent, das Auto ganz wenig. Und das finde ich auch sehr sympathisch und eigentlich auch sehr zukunftsweisend.
Und wir wünschen der Anthologie, dass sie in naher Zukunft auf Französisch erscheint. Die Liste mit den Namen der Autoren, die mitgewirkt haben, stellen wir auf unserer Homepage. Genauso wie den Buchtitel unserer Rubrik Coup de cœur.
Mein großer Coup de cœur schlägt für das Buch Fille de France von Elisa Diallo. Das Buch ist 2019 auf Französisch erschienen, die Übersetzung ist gerade im Bärenberg Verlag herausgekommen, unter dem Titel Französisch verlernen. Es ist ein schmales Buch, das zum einen nachzeichnet, wie Elisa Diallo 2017 deutsche Staatsbürgerin wurde und zum anderen gängige Klischees auf den Kopf stellt, wie das von der gelungenen Integration von Bürgern aus ehemaligen Kolonien in Frankreich und dem Bild Deutschlands als zutiefst rassistischem Land. Elisa Diallo hat vergleichende Literaturwissenschaften in Holland studiert und arbeitet seit vielen Jahren in der deutschen Verlagsbranche. Sie fühlt sich in Deutschland besser als in Frankreich, wo sie aufgewachsen ist. Ihre Mutter ist Französin, ihr Vater kommt aus Guinea. In Französisch verlernen berichtet sie von alltäglichen Diskriminierungen, denen sie in Frankreich und Deutschland ausgesetzt war, und sie schreibt über den strukturellen Rassismus, der in den europäischen Gesellschaften verankert ist. Ihr Buch ist eine Aufforderung, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir unsere menschlichen Beziehungen unabhängig von Herkünften begreifen.
Ich wollte mir selber auch Mut machen. Ne? Ich lebe hier und vor allem ich ziehe hier Kinder groß. Und ich glaube an diesen Druck, diese emanzipatorische Bewegung. Ja, es ist tatsächlich eine Art Appell an uns alle Deutschen, die zumindest hier Teil sind, diese Gesellschaft, dass wir uns zu dieser Vielfalt bekennen, dass wir nicht dafür zurückschrecken und zuhören. aufeinander zuhören und sich wirklich aktiv für eine vielfältige, demokratische, offene Gesellschaft einsetzen. Egal wie klein der Ansatz ist, es gibt immer Möglichkeiten, sich irgendwie zu engagieren. Und ich würde sagen, der erste Schritt ist, dass man sich dazu entscheidet.
Elisa Diallo, Autorin des Buches »Französisch verlernen«. Wir kommen ans Ende unserer dritten Ausgabe und freuen uns, wenn Sie unseren Podcast mit Freunden, Kolleginnen und Familie teilen und so weiter bekannt machen.
In unserer nächsten Folge nehmen wir Sie mit auf Spaziergänge in Berlin. Wir lassen uns dabei von Irina Liebmann und Pedro Cadivar leiten. Schöne Lektüren und gute Tage wünschen Ihnen Clarisse Cosset und
Sigrid Brinkmann.